Und wir haben beide irgendwie zu einem ähnlichen Zeitpunkt festgestellt, dass wir das eigentlich nicht wollen, sondern dass wir unser Leben lieber selbst bestimmen wollen und halt unsere Zeit uns auch selbst einteilen wollen. So, und sind dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, okay, gereist sind wir schon immer gerne, auch viel zusammen, und haben dann mal drüber nachgedacht, kann man das, darf man das, einfach so seinen Job aufgeben und alles verkaufen, was man hat, und einfach so durch die Welt fahren. Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, ja, das darf man und das wollen wir auch.
Dem Alltag entfliehen, die Welt erkunden und das Leben genießen. Nicht wenige Menschen träumen davon, alles hinter sich zu lassen. Annika Brust und Dennis Scharnow haben sich genau diesen Traum erfüllt. Die Aussteiger aus Mecklenburg-Vorpommern gaben 2019 ihre Jobs in Hamburg auf, verkauften ihr gesamtes Hab und Gut und ziehen seitdem mit dem Fahrrad um die Welt. Immer ostwärts nach Westen neuen Abenteuern entgegen. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 21. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal mit Annika Brust und Dennis Scharnow gesprochen. Das sympathische Pärchen hängt seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Aserbaidschan fest. In der Hauptstadt Baku haben sich die Weltenbummler ein preisgünstiges Apartment gemietet und warten darauf, dass die Reisebeschränkungen aufgehoben und sie weiter Richtung Osten ziehen können. Im Wellenrauschen-Podcast, den ich diesmal via Skype-Schalte geführt habe, erzählen die Nordlichter, wie sie bislang 11.000 Kilometer durch 14 Länder zurücklegten, welche Rolle der FC Hansa auf ihrer Reise spielt und warum sie in einem Hotelzimmer eiligst eine Scheinheirat eingehen mussten. Ein Roadtrip mit schrägen Typen, gefährlichen Hindernissen und atemberaubenden Sonnenuntergängen. Ihr seid gerade in Baku in Aserbaidschan. Erzählt mal, seit wann seid ihr da und wie habt ihr ganz allgemein erstmal gefragt, die Krise bislang erlebt? Ihr könnt euch ja den Ball immer zuspielen, so ein bisschen, das macht ihr ja auch so immer. Annika fängt meistens an, glaube ich.
Also wir sind jetzt schon seit Anfang März in Aserbaidschan. Und zum Anfang haben wir von dieser Krise, also als wir in Aserbaidschan eingereist sind, eigentlich gar nicht so viel mitbekommen. An der Grenze gab es halt Menschen mit Desinfektionsmitteln, die Autoreifen von den einfahrenden Autos desinfiziert haben. Ein Temperaturcheck gab es auch bei der Einreise, aber ansonsten war da noch nicht viel los. Und wir haben eigentlich auch bis so 2-2,5 Wochen nach unserer Einreise ganz fest damit gerechnet, dass wir nach Kasachstan fahren können über das Kaspische Meer. Und so 1-2 Tage, bevor wir tatsächlich die Fähre nehmen wollten, gab es dann erste Meldungen, dass Kasachstan erst keine Deutschen reinlässt, dann am Ende gar keine Menschen aus dem Ausland mehr aufnimmt. Und so sind wir Ende März hier in Baku gelandet.
Genau, da kommen wir auch gleich nochmal zu, dass das, glaube ich, ganz gut war, ne? Dass ihr jetzt dort gelandet seid und nicht in Kasachstan.
Müssen, so relativ kurzfristig.
Ja, dann auch. Und dann wäre eure Weltreise vorzeitig womöglich beendet gewesen, weil sie euch eventuell, also entweder wärt ihr in ein anderes Land zurückgereist wieder, oder tatsächlich wärt ihr nach Deutschland ausgewiesen worden.
Aber wahrscheinlich wären wir dann nach Deutschland gegangen und hätten aber auch nichts anderes gemacht, als wir jetzt in Baku machen, und zwar darauf warten, dass wir weiterfahren können. Also genau. Zu Ende wäre die Reise nicht, aber wahrscheinlich für eine große Zeit unterbrochen.
Ihr wärt ein paar Kilometer zurückgeworfen worden, sozusagen.
Ja. Ein halbes Jahr zurückgeworfen worden, mal innerhalb von ein paar Stunden.
Ja, okay. Wie geht's euch? Wie ist euer Alltag? Wie läuft das in Baku? Genauso wie hier? Also was heißt genauso wie hier? Wir haben ja keine Ausgangsbeschränkung, aber wir haben ja Abstandsbeschränkungen und das alles, was dazu. Die Geschäfte haben ja auch erst seit ein paar Tagen wieder offen, also mit unter den strengen Gesichtspunkten und so. Wie ist das in Baku aktuell?
Ja, also hier ist das ein bisschen stärker reglementiert, glaube ich. Man muss immer eine SMS schreiben, wenn man das Haus verlässt. Da gibt es drei Möglichkeiten. Man kann entweder zum Arzt, zum Einkaufen oder zu einer Beerdigung. Und ja, man schreibt halt eine SMS, kriegt relativ schnell eine Rückmeldung, dass man dann raus darf. Und dann kann man einmal am Tag für 3 Stunden das Haus verlassen. 3 Stunden seit Montag, davor waren es 2 Stunden nur. Seit Montag haben auch ein paar mehr Läden wieder auf. Davor war halt tatsächlich nur Apotheken und Lebensmittelläden. Und es hört sich irgendwie strenger an, als es, glaube ich, tatsächlich ist. Wenn man hier so, gerade jetzt, wo wir hier sind, mussten ja umziehen vor ein paar Tagen, letzte Woche. Ja, jetzt sind wir ein bisschen mehr in so einem normalen Stadtviertel, in so einem Touristenstadtviertel, wo wir vorher waren. Und ja, es fühlt sich relativ nach normalem Leben an. Es sind viele Menschen draußen. Das hat jetzt am Montag nochmal zugenommen, wo die erste Lockerung kam. Relativ starker Straßenverkehr, aber es wird auch tatsächlich viel kontrolliert, viel Polizei, viel Militär draußen, die dann tatsächlich von den Leuten die Dokumente sehen wollen, dass die draußen sein dürfen, dass sie überarbeiten gehen oder wie auch immer.
Ja.
Aber so mit Abstandshalten ist nicht. Die Busse, die hier fahren, sind voll. Also das ist hier, ja, es wird nicht so streng gelebt, wie man es vielleicht müsste oder auch nicht.
Trotzdem mal die Frage, auch wenn du es sagst, ihr erlebt es vielleicht nicht so, ist es für euch gerade jetzt besonders schwierig, weil ihr so freiheitsliebende Menschen, das sind wir alle, aber ihr besonders in dem Hinsicht, dass ihr ja gerade eben in die Welt hinausgezogen seid, um irgendwo auch dieses Gefühl der Freiheit zu haben und jetzt kommt diese Corona-Krise dazwischen und dass das besonders stresst oder sagt man, naja, so mittlerweile haben wir uns auch so ein bisschen mit arrangiert und angepasst.
Ja, es ist schwierig. Also wir sind ja auf diese Reise gegangen, weil wir unser Leben tatsächlich ja selbst bestimmen und selbst gestalten wollten und das geht jetzt halt nicht. Ja. Zwar in Deutschland war es ja bestimmt mehr oder weniger durch den Arbeitgeber und natürlich auch durch ganz viele andere Regelungen und so weiter, aber jetzt ist das, glaube ich, so eine Geschichte, da kann man sich eher mit arrangieren, dass es jetzt so ist, wie es ist, weil ja so eine Krankheit, mit der sich irgendwie keiner im Vorwege beschäftigen konnte, also keiner irgendwie Maßnahmen trainieren konnte oder wie auch immer, ist das ein Stück weit einfacher. Natürlich würden wir gerne reisen und war halt auch schade, dass wir tatsächlich so hier jetzt gelandet sind.
Ausgebremst.
Und nicht weiter können, aber so grundsätzlich, ja, wir können es nicht ändern.
Ja.
Wir haben ja auf dieser Reise auch gelernt, das Planen aufzugeben, also einfach die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Und ja, es ist jetzt halt so, es ist nicht schön, aber es könnte schlimmer sein.
Genau. Vielleicht auch so ein Stück weit die norddeutsche Gelassenheit, dass man, was soll man sich jetzt verrückt machen und es geht ja einfach nicht anders. Wie ist jetzt der Plan? Ich habe natürlich schon ein bisschen was von euch auch gelesen, ihr habt auch so ein bisschen was geschrieben da, also jetzt nicht nur in eurem Blog, sondern auch in der OZ hatte ich was gelesen. Also wie lange dürft ihr jetzt bleiben in Aserbaidschan und wie ist der theoretische Plan?
Ja, ich glaube, dann jetzt gibt es einfach keinen theoretischen Plan. Es gibt natürlich so ein paar Gedankengänge, ein paar Wünsche, die wir haben, wo wir gerne langfahren würden als nächstes. Letztendlich ist es so, dass ja, wir uns einfach angucken, welche Grenze hier als nächstes aufgemacht wird. Es sei denn, es ist die aserbaidschanisch-georgische Grenze, weil in Georgien waren wir ja schon. Dann würden halt nur Russland, Kasachstan und Iran in Frage kommen. Und ja, da mal gucken, kann man jetzt auch viel spekulieren, wer da was als nächstes tut oder auch nicht tut. Müssen wir halt immer abwarten. Also es wär halt irgendwie ganz, ganz nett so, haben wir ein paar Mal drüber nachgedacht. Unabhängig davon, wie das jetzt mit Corona in dem jeweiligen Land ausgeht, so nach Russland zu fahren, durch Russland zu reisen, Richtung Osten. Das wäre so irgendwie ganz nett. Wir können uns aber auch alles andere vorstellen. Mhm. Das ist vollkommen offen.
Ja. Okay.
Einfach gucken, was passiert.
Ja, sehr gute Einstellung. Und aber jetzt, das Visum läuft ja am 30. ab, oder wie ist das? Oder die Aufenthaltsgenehmigung?
Wir hatten ursprünglich ein normales 30-Tage-Visum, wie jeder andere Tourist in Aserbaidschan auch. Und im Zuge der Krise hat die aserbaidschanische Regierung aber das Visumsverlängerungsverfahren deutlich vereinfacht, sodass man am Ende eigentlich nur eine Gebühr bezahlen musste und das Visum wurde um 60 Tage verlängert. Das heißt, der letzte Tag, den wir in Aserbaidschan jetzt aktuell sein dürfen, ist der 1. Juni. Aber es gab jetzt aber auch schon Meldungen, dass man das Visum einfach nochmal verlängern kann, wenn man diese Gebühr halt bezahlt.
Ja, das wäre ja gut. Also, dass man noch ein bisschen Spielraum habt. Ich meine, ihr wollt gerne weiter, aber wenn ihr nicht weiter dürft, dann wäre es schon gut, wenn ihr da bleiben könntet. Also jetzt in dem Sinne, dass ihr nicht irgendwo nach Deutschland zurück müsst oder so.
Ja, wobei es ja auch keine Möglichkeit aktuell gibt, nach Deutschland zurückzukommen, weil es gibt, ja. Der Flughafen ist komplett gesperrt, also nur Frachtverkehr funktioniert da. Von daher hätten wir gar keine Möglichkeit, irgendwie aus dem Land auszureisen.
Ja. Nur noch mal kurz nachgefragt, warum musstet ihr raus? Also Apartment war dann dicht und ihr musstet euch eine Wohnung suchen und wie lief das ab?
Nein, wir haben zuerst in einem Apart-Hotel gewohnt, das in der Nähe der Altstadt von Baku war. Und das ist dann am Ende einfach geschlossen worden. Also der Besitzer dieses Apart-Hotels hatte noch ein Hostel und noch ein, zwei andere Hotels hier in der Stadt. Und er hat halt so nach und nach alles geschlossen. Und die Leute, die in diesem Apart-Hotel waren, durften eigentlich in ein richtiges Hotel umziehen. Das wollten wir aber nicht, weil wir da keine Küche, keine Waschmaschine, gar nichts so richtig für uns gehabt hätten. Ja. Und deswegen haben wir mit dem Manager von diesem Hotel nochmal gesprochen und der hat uns halt dieses Apartment angeboten, was halt, wie gesagt, auch diesem Manager gehört und grundsätzlich schon über Airbnb und Booking.com an verschiedene Menschen vermietet wird. Also.
Und ist leistbar zu dritt, also finanziell.
Absolut, ja. Ja, also man kann ja auch mit den Zahlen da ansehen. Also es sind 133 Quadratmeter laut der offiziellen Angabe.
Und so groß ist es nicht.
Und wir bezahlen insgesamt alle drei zusammen irgendwie 11 Euro ungefähr.
Pro Tag.
Pro Tag. Ja. Das ist in der Tat günstig.
Ja, absolut.
Das sind Baku-Preise. Also beziehungsweise aus Sicht eines Mitteleuropäers sehr bezahlbar. Ich will mit euch nochmal kurz einen Schritt. Wir haben uns ja im Türkei-Trainingslager kurz kennengelernt. Ich weiß, was ihr gemacht habt, aber die Hörer von Wellenrauschen wissen es natürlich nicht. Nochmal einen kleinen Step zurück, auch wenn ihr es wahrscheinlich auf die Gefahren schon ein paar Mal erzählt habt. Also ihr stammt aus Mecklenburg. Annika, du bist aus Egersin ursprünglich, ist richtig, genau. Und Dennis, du bist aus Rostock oder warst du Neubrandenburger? Ich war ursprünglich.
Wenn man es ganz genau will, geboren in Frankfurt-Oder, aber als relativ früh nach Rostock und dort viele Jahre verbracht und dann ja bis zum Einstieg ins Berufsleben dann in der Nähe von Neubrandenburg.
Genau. Dann seid ihr nach Hamburg gezogen oder ihr habt euch wie auch immer in Hamburg euren Lebensmittelpunkt zuletzt gehabt, habt dort beruflich gearbeitet. Annika, du kannst ja dann gleich auch nochmal erzählen oder ihr könnt ja gleich nochmal erzählen, was ihr da gemacht habt. Für mich natürlich oder für alle Hörer auch die wichtige Frage, was letztendlich dann der Auslöser war für eure Reise. Wie waren damals vor über einem Jahr, die Planung liefen ja schon weit vorher, eure Gedankengänge. Ja, Annika, vielleicht kannst du mal noch ein paar Sätze dazu sagen.
Ja, Dennis hat es ja schon gerade ein wenig angesprochen. Wir haben unser Leben halt relativ stark fremdbestimmt gefühlt. Also wann wir morgens aufstehen, was wir für Klamotten kaufen, wann wir abends ins Bett gehen, sind halt irgendwie alles so vom Arbeitgeber vorgeschriebene Themen gewesen. Also ja. Wann wir Urlaub machen können und so weiter. Und wir haben beide irgendwie zu einem ähnlichen Zeitpunkt festgestellt, dass wir das eigentlich nicht wollen, sondern dass wir unser Leben lieber selbst bestimmen wollen und halt unsere Zeit uns auch selbst einteilen wollen. So, und dementsprechend haben wir dann überlegt, hin und her gedacht und ja, sind dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, okay, gereist sind wir schon immer gerne, auch viel zusammen und ja, haben dann mal drüber nachgedacht, kann man das, darf man das, einfach so seinen Job aufgeben und alles verkaufen, was man hat und einfach so durch die Welt fahren und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, ja, das darf man und das wollen wir auch und ja, dementsprechend haben wir dann uns im September 2018 dazu entschieden, auf diese Reise zu gehen, haben dann angefangen zu sparen, erste Sachen zu verkaufen, Abos, Versicherungen zu kündigen und so weiter und ja, ein Dreivierteljahr später war es dann soweit, dass wir aufbrechen konnten im Juni 2019
ja.
Und ja, das war ganz schön, weil wir zum Anfang von Hamburg aus Richtung Osten durch Mecklenburg-Vorpommern gefahren sind. Also unser erster großer Stopp war in Rostock bei Hansa, der Fan- und Familientag, wo wir tatsächlich auch nochmal unsere Familie getroffen haben. Oder ich habe meine Familie da gesehen, was ich gar nicht so geplant hatte. Und später sind wir dann noch ein wenig durchs Land gefahren und haben Dennis' Mutter in Waren an der Müritz besucht, haben meine Eltern nochmal in Egersin besucht, bevor wir dann sozusagen über Usedom nach Polen gefahren genau. sind und dann ja. seit 1. Juli 2019 nicht mehr in Deutschland waren.
Genau. Ich will nochmal kurz auf das Thema Hab und Gut zurückkommen. Das hat mich damals erstaunt, das erstaunt mich auch immer wieder, beziehungsweise es ist vielleicht nicht bei allen Weltenbummlern so. Es gibt vielleicht viele, die sich noch so einen Rückhalt lassen, die vielleicht nur ihre Wohnung kündigen oder noch ein Rückzugsgebiet haben. Ihr habt alles verkauft, alles gekündigt, alles aufgegeben. Wie schwer fiel euch das?
Überraschend einfach, tatsächlich.
Ja.
Also klar, man musste sich erstmal mit dem Gedanken abfinden, okay, ich habe dann wirklich nur noch die Sachen, die ich auf meinem Fahrrad transportieren kann. Aber am Ende bedeutet auch, dass das Abgeben des ganzen Hab und Gut sozusagen ein gewisses Stück Freiheit. Also wir haben halt nichts, was uns jetzt erstmal nach Deutschland zurückzieht. Wir müssen uns nicht um irgendeine Wohnung kümmern. Wir haben keine Möbel irgendwo untergestellt, die irgendwann, keine Ahnung, dort nicht mehr stehen können. Wir müssen uns in Deutschland eigentlich um nichts mehr kümmern, außer um unsere Freunde und Familien.
Ja.
So, und die sind zum Glück so weit, dass sie uns unterstützen und uns auch schon besucht haben unterwegs auf unserer Reise und mit denen wir auch regelmäßig in Kontakt sind, sodass wir eigentlich keinen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Ballast in Deutschland haben.
Ja, das kann aber auch irgendwo beruhigend sein, ne? Dann.
Klar.
Ja.
Und selbst jetzt sagen wir haben nur noch das, was auf unsere Fahrräder passt und wir sind beide der Meinung, dass das immer noch zu viel ist.
Aber so reduziert man sich dann, ne? Also es geht eben auch mit viel, viel weniger, wenn man an die Zeit davor denkt oder wenn ich an meine, jeder an seine Dinge, die er hier hat, so in seinem Hausstand denkt, auf was man doch alles verzichten kann und kein schlechtes Gefühl dabei hat.
Das ist eine richtig tolle Erkenntnis, dass man sich wahnsinnig stark reduzieren kann in seinem in den Bedürfnissen, die man eigentlich hat. Wozu brauche ich einen Fernseher als Beispiel? Brauche ich nicht, um zu überleben, um glücklich zu sein. Einfach nicht notwendig. Und da gibt es so viele Dinge in unserem damaligen Haushalt, die einfach unnötig waren. Und jetzt, ja, was Annika schon gesagt hat, dieses Minimalismus ist vielleicht übertrieben, aber sich so begrenzen auf das Notwendigste einfach, das ist einfach auch toll. Es befreit und es ist macht das Leben deutlich einfacher.
Gibt es ein oder zwei kleine materielle, in Anführungszeichen, materielle Dinge, die ihr vermisst, oder ist es einfach auch mal die kleine Tafel Schokolade, aber die kann man sich auch in Baku kaufen?
Genau so ist es. Also ich vermisse überhaupt nichts.
Nee, von materieller Seite her.
Ich habe mal jetzt so ein bisschen aufgezählt, also der erste Teil eurer Reise führt ja über Polen, dann glaube ich ins Baltikum, dann der Schlenker wieder gen Süden, also Slowakei, Ungarn, Serbien, Kosovo, Nordmazedonien, Griechenland, bis in die Türkei. Ich weiß nicht, ob ich Russland vergessen habe, stand noch irgendwo in der OZ mal Russland, aber ich glaube, das wäre ja höchstens Kaliningrad gewesen oben, ne? Dass ihr da
genau,
mal
Kaliningrad gewesen, ja.
Genau, also stimmt das auch. Wie vielleicht mal erstmal bis zur Türkei-Reise hin, wenn wir erstmal bis dahin, weil ich find das einen guten Cut, da wo wir uns auch gesehen haben, ihr bei Hansa im Trainingslager wart, weil danach ging es ja dann nochmal ein bisschen spektakulärer, glaube ich, weiter. Aber erstmal bis dahin, wie viele Kilometer habt ihr oder schafft ihr generell so im Schnitt auf euren Rädern?
Das ist sehr unterschiedlich, Kilometer pro Tag. Und es ist ja unfassbar spannend, wenn man so andere Reise oder andere Reiseradler trifft, ist relativ schnell immer die Frage, wie viel fahrt ihr so am Tag?
Ja.
Und dieses Vergleichen und oder so Maßstäbe setzen, das ist eigentlich auch vollkommen unnötig. Wir sind schon 120 Kilometer fast gefahren, in der Türkei mal irgendwann. Wir sind mal 15 Kilometer gefahren. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Aussage eigentlich, wie wir so fahren. Einfach so viel, wie wir Lust haben. Manchmal gibt es klare Ziele so am Tag, wo man hin will oder wo man hin möchte, um eine Übernachtung irgendwo zu haben, mit Dach über dem Kopf oder einfach, wo man weiß, da ist ein Punkt, den wir gerne sehen wollen oder was auch immer. Aber so grundsätzlich, und das ist eigentlich auch das die beste Art des Reisens, wir fahren einfach und gucken, was passiert.
Genau.
Von daher diese Kilometermaßstab,
ja,
finde ich gar nicht entscheidend, aber wir können das natürlich sagen, das sind ungefähr 50 bis 60
im Schnitt.
Und da haben wir den groben, genau, Durchschnitt so nimmt.
Und Übernachtungen hatte ich auch schon mal gefragt, dass die Leute sich das mal vorstellen können. Es ist, glaube ich, ein bisschen immer pari pari. Ihr habt das in eurem Blog auch genau oder beschreibt das immer in eurem Blog auch genau, wo es diesmal lang gehen. Es ist ja oftmals mitunter Planung, aber mitunter auch, denke ich mal, spontan.
Ja, hauptsächlich Zelt. Wenn wir die Möglichkeit haben und wenn das Wetter schön ist, dann übernachten wir im Zelt, weil wir einfach festgestellt haben, dass das für uns so die schönste und freiste Möglichkeit ist, einfach sich auch nachts oder sich den Abend und den Morgen zu gestalten. Wir sind auch ganz viel bei Menschen schon eingeladen worden oder untergekommen. Da gibt es so Plattformen wie Couchsurfing oder Warm Showers, wo man dann Menschen einfach anschreiben kann, die einen kostenlos bei sich übernachten lassen. Und gerade bei Warm Showers sind das vor allem auch andere Radfahrer, die auch schon viel Erfahrung haben oder gerade am Erfahrung sammeln sind. Und mit denen man sich dann auch ganz toll austauschen kann. Und wir sind eigentlich fast überall ganz toll bekocht und so ein bisschen bemuttert worden. Und ja, es macht auch zwischendurch mal Spaß, und bei den Leuten unterzukommen.
Und es ist ja jedes Mal auch, das hatte ich auch schon mal damals gefragt, ein Eintauchen in andere Kulturen. Wenn man bei denen zu Gast ist und bei denen in anderen Ländern, es gibt immer was anderes zu essen. Und ja, die Menschen sind vielleicht, der Menschenschlag ist einfach auch unterschiedlich. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz reizvolle Komponente.
Definitiv, ja.
Ja, absolut.
Ja,
ja, das macht das halt wirklich so spannend. Ganz unterschiedliche Menschen auch tatsächlich kennengelernt. Sei es irgendwie die erste Familie bei Warm Showers, Couchsurfing, weiß ich nicht, in Polen, die selber Lehrer waren in einer Schule, aber ihre Kinder nicht in die Schule geschickt haben, sondern sie zu Hause unterrichtet haben.
Ja.
Mit der Begründung, sie kennen das Schulsystem und sie wollen nicht, dass ihre Kinder daran teilhaben. Ja, oder halt auch viele andere Familien oder gerade in der Türkei zum Beispiel, unser letzter Host hat sich eine kleine Hütte selbst gebaut direkt am Schwarzen Meer und hat sozusagen ein bisschen illegal am Strand gewohnt und eigentlich nur einen Raum mit einem Ofen gehabt, eine Badewanne, die draußen stand, wo man draußen duschen konnte und seine Abwäsche auch draußen gemacht hat und alles. Also ja. Ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Lebensansätze, die man da halt auch kennengelernt hat.
Ja, ganz, ganz toll. Ich hätte mal noch so eine Frage, so was das Navigieren, was eure Planung ist. Ich weiß, ihr seid immer sehr spontan, aber es gibt ja immer sicherlich ein Tagesziel oder eine Tagesroute ungefähr. Vielleicht Dennis, dass du immer mal kurz erzählt, wie läuft so die Navigation? Also ich habe dich, glaube ich, auf den Fotos mal gesehen, da ganz klassisch mit Karte auf dem Rad vorne drauf. Gibt es noch technische Hilfsmittel mit dem Handy, GPS-Uhr, GPS-Fahrradcomputer oder irgendwas in die Richtung oder orientiert ihr euch an den Straßenschildern? Nur, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein. Die Routenplanung tatsächlich mit dem Handy über eine App, über Komoot, machen wir das oder mach ich das hauptsächlich und dann geht es halt, ja, so ein paar Fixpunkte, ein paar Orte, die wir uns angucken und dann, oder die wir uns angucken wollen und dann, ja, wird dann von A nach B geguckt, welches ist die beste Route, hängt so ein bisschen vom Untergrund ab, dem Belag, auf dem man sich bewegen will, natürlich nicht so viel loser Untergrund, wenig Anstiege natürlich oder wenn dann nicht so steile Anstiege, und so, da plant man die Route so drumherum, um diese Eckpunkte und dann funktioniert das recht gut. Manchmal kommen wir auch irgendwie mit unserer App an eine Treppe auf einmal an, die wir dann hoch sollen mit unseren Fahrrädern oder solche Geschichten. Ist dann auf dem Weg auch manchmal spannend, aber grundsätzlich funktioniert das ganz gut und ja, im Vergleich dann auch mit so ein paar Berichten von anderen Radreisenden, wo man da die Erfahrung auch mit einfließen lässt in die eigene Routenplanung. So funktioniert das dann.
Genau. Und da macht ihr euch am Abend vorher oder ein, zwei Tage vorher jeweils immer einen Kopf und überlegt, wie könnten wir jetzt den Weg, um da hinzukommen, am besten finden? Also, dass ihr euch so eine Route zurechtlegt ungefähr.
Ja, so ungefähr funktioniert das, ja. Es gibt so einen großen Plan, der auch schon dann über mehrere tausende Kilometer dann geht. Zum Beispiel, als wir von Antalya oder Belek wieder losgefahren sind, war dann bis zur Grenze nach Georgien, war das, weiß ich nicht mehr, wie viele Kilometer, das waren schon ein paar hundert, tausend, weiß ich nicht, tausend. Das ist dann schon so am Stück geplant, aber das variiert dann immer. Man entdeckt dann auf dem Weg halt irgendwas, wo man nochmal links abbiegen will oder man wird irgendwohin eingeladen, was vollkommen abseits der Route ist, also die Geschichten. Und dann wird die Route halt ein bisschen angepasst, aber so der grobe Plan, der ist schon größer.
Es wird also ein bisschen improvisiert und ihr findet aber euer Ziel dann jeweils ja immer oder ihr kommt einfach ja auch voran, so wie ihr es wollt. Sonst wärt ihr ja nicht da, wo ihr jetzt seid. Ne? Im Dezember, wenn ich das noch richtig weiß, seid ihr dann in der Türkei angekommen. In Antalya habt euch, glaube ich, auch ein bisschen die Zeit genommen. Dann Weihnachten, ich glaube, dann haben eure Verwandten, eure Familie euch besucht. Und ihr habt das natürlich genutzt, um euren Herzensverein im Trainingslager einen Besuch abzustatten. Da haben wir uns auch kurz kennengelernt. Jetzt die ganz schwierige Frage, was bedeutet euch denn der FC Hansa?
Da müssen wir vielleicht ein kleines bisschen weiter ausholen. Also wir sind beide schon immer zu Hansa gefahren, schon seit wir Kinder waren, noch lange bevor wir uns gekannt haben. Und haben uns mehr oder weniger über Hansa auch in Hamburg dann kennengelernt, weil ja, alle Hansa-Fans in Hamburg sich so mehr oder weniger gegenseitig kennen. Und genau, sind dann halt auch wirklich immer gefahren zu Heim- und Auswärtsspielen. Wir hatten die letzten Saisons beide eine Heim- und eine Auswärtsdauerkarte. Also Dennis dann weniger, weil er selbst Fußballtrainer geworden ist in Hamburg und dann natürlich auch, wenn seine Mannschaft gespielt hat, nicht auswärts oder auch zu Heimspielen nicht gefahren ist. Aber ich bin eigentlich fast überall gewesen, jetzt mit Ausnahme der letzten Saison, bevor wir losgefahren sind, weil es dann natürlich auch so ein bisschen ums Geld sparen ging und um Verzicht schon mal ein wenig vorab fühlen, wie das so ist, wenn man mal nicht ins Stadion gehen kann, was gar nicht so schön ist. Genau, und das war so der erste grobe Gedanke, den wir hatten, bevor wir losgefahren sind. So, ey, wenn Hansa im Januar in der Türkei ist, dann wollen wir auch im Januar in der Türkei sein. Ja. Dann wollen wir ins Trainingslager fahren. Und es ist dann tatsächlich dazu gekommen. Also es war ja lange in der Diskussion, dass Hansa vielleicht nach Spanien fährt. Das wäre verständlich, aber schade für uns gewesen. Und dann irgendwann, als wir irgendwo mitten in Ungarn waren, haben wir die Nachricht bekommen, dass Hansa wirklich nach Belek ins Trainingslager fährt. Und ein, zwei Tage später haben wir dann auch schon unsere Unterkunft in Belek gebucht. Also das war dann im Oktober wahrscheinlich, Oktober 2019 ungefähr. Und ja, zu dem Zeitpunkt war klar, alles klar, kurz vor Weihnachten wollen wir in Belek dann auch sein, damit wir Dennis Familie, die uns zu Weihnachten besuchen kommen wollte, auch empfangen können.
Verfolgt ihr nach wie vor, ihr habt es damals verfolgt, als wir uns gesehen haben und jetzt aktuell natürlich auch so ein bisschen, was euer Herzensverein macht. Ich meine, viel machen können sie zurzeit nicht, aber wie die Entwicklung ist bei uns.
Ja, absolut. Ja. Sofern es geht, sofern auch dann hoffentlich irgendwann wieder gespielt wird, werden wir auch die Spiele weiterhin sehen. In meiner Form. Und sonst über die Medien verfolgen wir das natürlich, was da passiert oder was auch gerade nicht passiert.
Habt ihr auch so ein bisschen die Hoffnung, dass weitergespielt die Saison beendet wird oder seid ihr da so ein bisschen neutral? Ist ja immer schwierig zu beurteilen. Es gibt ja so zwei Lager, die einen sagen, ist nicht verantwortbar und so weiter und so fort aus gesundheitlichen Gründen, medizinischen Gründen und die anderen sagen, aus wirtschaftlichen Gründen, lasst uns die Saison zu Ende bringen.
Unfassbar schwierig. Ich möchte das auch ehrlich gesagt nicht entscheiden wollen. Und da genau wie du gesagt hast, genau diese beiden Argumentationen kann man ja anführen. Man kann das aber auch genauso dagegen argumentieren, ne? Warum sind diese paar Wochen Spielverzicht jetzt so wirtschaftlich so gravierend, gerade in der ersten Liga, dritte Liga nochmal was anderes. Es ist ganz schwierig, das zu argumentieren, was da der richtige Weg ist. Rein aus emotionaler Sicht würde ich mir natürlich wünschen, dass es so schnell wie möglich wieder losgeht mit vollen Stadien. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, glaube ich, bis da Zuschauer im Stadion zugelassen werden.
Wo wir gerade beim Thema Fußball sind, um jetzt ein bisschen den Bogen zu eurer Weiterreise zu schlagen. Ihr habt, habe ich gelesen, auch einige Fußballspiele, nicht nur das Trainingslager und die Testspiele von Hansa, sondern auch in einigen anderen Ländern besucht. Wie war es denn da, als man noch durfte?
Interessant, definitiv. War natürlich alles kleinere Länder. Doch, es war schon erste Liga überall. Sogar Europa League-Qualifikation haben wir in Island gesehen. Aber so vom fußballerischen Niveau und auch vom Stadionerlebnis, von der Fankultur her, überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was in Deutschland da abgeht. Es ist immer wieder interessant, sowas zu erleben. Wir haben das schon ganz oft gemacht auf unseren Reisen, dass wir einfach im Ausland zum Fußball gegangen sind. Aber irgendwie ist das in Rostock doch am schönsten.
Das ist schön zu hören. Ich glaube, ihr wart in Georgien und in Aserbaidschan jetzt mal bei einem Ligaspiel, ja, irgendwie gewesen. Was, das, ist das richtig?
Genau, in Georgien war es der Supercup. Da spielen sie halt übers Kalenderjahr, deswegen hat er die Saison gerade angefangen. Wollte anfangen. Ja. Das war auch irgendwie ganz, ganz witzig. Also wir haben erst gar nicht das Stadion gefunden. Wir haben in so einem kleinen Stadion neben dem Nationalstadion gespielt. Und ja, sind dann mit einem anderen Radreisenden aus Thüringen da zu dem Stadion gegangen, wollten uns das angucken und sind da umsonst reingekommen, mussten nichts bezahlen. Wurde aber, es war ein Stadion, wo es nur eine Tribüne gab an dem Platz, und da wurde aber explizit darauf geachtet, dass die beiden Fanlager getrennt sind, obwohl auf der Tribüne selber man sich frei bewegen konnte. Irgendwie ein bisschen merkwürdig, komische Maßnahmen. Ja, das Fußballniveau war sehr überschaubar. Es war witzig, ja. Ja, und gefeiert wurde, als hätten sie, keine Ahnung, die Champions League gewonnen.
Sehr schön.
Ja, mit Pokalübergabe, wie sie das gehört.
Ja.
Mit Feuerwerk auf dem Platz.
Ja. Und in Aserbaidschan war es erste Liga. Ja, irgendwie der Tabellenletzte gespielt und die haben 5-0 gewonnen oder sowas.
5-1,
5-0? Keine Ahnung, sehr deutlich. Und ja, da sind wir auch halt mit unseren Fahrrädern hin zu diesem Stadion, ein recht neues Stadion.
In Gabala war das?
Gabala, genau, die auch schon mal europäisch gespielt haben, ein paar Mal, glaube ich. Und ja, sind da irgendwie rum, weil wir keinen Eingang irgendwie gefunden haben. Da war so eine freistehende Tribüne, wollten da halt rauf. Da kam halt auch so die Polizei und meinte, nein, hier nicht. Wie wir dann hinterher gesehen haben, war das der Gästebereich, und da standen irgendwie 20 Leute oder sowas. Da wurden wir dann halt nicht reingelassen. Und ja, da war das auch so im Stadion selber dann das erste Mal so, dass wir bewusst diese Polizei- und Militärpräsenz so miterlebt haben.
Mhm.
Weiß nicht, wie viele Zuschauer da im Stadion waren, vielleicht 1.000, 2.000, irgendwie so. Und in dem Stadion, in der ersten Sitzreihe drumherum, das war komplett mit Sitzen ausgestattet, einmal drumherum das Stadion, und ja, da saß auf jedem dritten, vierten Platz saß ein Soldat mit Blick Richtung Spielfeld, und dann am Spielfeldrand stand ihm gegenüber quasi auch nochmal ein Soldat, der auf die Tribüne geschaut hat. Das war schon ziemlich, ziemlich merkwürdig, so viel Präsenz von den Sicherheitskräften oder wie man sie auch immer nennen will,
ja,
bei so einem recht, ja, unwichtigen Spiel.
Ja.
Zumal die auch da gesessen und gestanden haben, wo kein Mensch auf der Tribüne war.
Ja,
also es fühlte sich an, als wäre genauso viel Militär wie Zuschauer in diesem Stadion.
Ja, ja. Da sieht man vielleicht auch die Unterschiede dann auch in der Regierungsform, beziehungsweise wie in diesem Land damit umgegangen wird, und wahrscheinlich total sinnfrei, wie ihr sagt, ne? Also gibt's ja gar keinen Grund für, und wahrscheinlich hatte die eine Hälfte, die auf der Tribüne sitzen durfte, einfach auch nur Glück, das Spiel zu sehen.
Ja, wahrscheinlich. Also das ist wirklich, wie du gesagt hast, ein bisschen der Regierungsform wahrscheinlich auch geschuldet. Das ist wirklich schon extrem, wie sehr ja, der Präsident hier darauf erpicht ist, seine Macht positiv darzustellen, natürlich auch zu erhalten. Wir verfolgen natürlich hier so ein bisschen die lokalen Nachrichten, um natürlich auch zu wissen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, wann es hier wieder weitergeht und so. In der nationalen Nachrichtenagentur fängt halt irgendwie jeder zweite Artikel mit Präsident Aliyev hat gesagt, Präsident Aliyev ist ganz toll und so weiter. Und das ist schon echt anstrengend, und auch so die Inhalte, die da so rüberkommen.
Naja, erinnert ein bisschen vielleicht an früher, ne?
Ja, auch da nochmal eine kleine Anekdote. Unser Bericht aus der OZ oder aus dem Sportbuzzer dann, aus der Online-Version,
ja,
wurde einfach 1:1 hier auch von einem Nachrichtenagentur, von so einer Website einfach online gestellt.
Auf Aserbaidschanisch?
Auf Aserbaidschanisch, ohne dass wir davon was wussten. Das hat uns dann irgendwie jemand zukommen lassen, den wir hier kennengelernt haben.
Ja.
Auf der Facebook-Seite von dieser Agentur wurde halt als Überschrift für diesen Artikel ein Satz, der in dem Beitrag kommt, rausgenommen.
Ja.
Vollkommen aus dem Kontext gerissen. Wir sind froh, in Aserbaidschan zu sein.
Mhm.
Oder wir sind glücklich, in Aserbaidschan zu sein. Genau. Und der war dann quasi die Headline. Und naja, das muss man ja ganz im Kontext sehen, dass wir froh sind, hier zu sein und nicht, was weiß ich, irgendwo in Südostasien, wo alle die Länder verlassen müssen. Ja, das ist schon extrem merkwürdig.
Mich würde jetzt auf jeden Fall nochmal interessieren, wie es nach dem Trainingslager weiterging. Ich glaube, ihr seid noch ein paar Wochen in Belek geblieben, dann so langsam nach und nach weiter. Und ich habe natürlich auch in dem Sportbuzzer-Beitrag gelesen, das wurde dann relativ spektakulär auch.
Es war ja Winter, oder ja, es war, man muss sagen, es ist ja jetzt Frühling, es war Winter und ihr seid durch Anatolien, durchs Gebirge mit eurem Rad und das war dann vielleicht nicht immer ganz so lustig. Erzähl mal, Annika.
Also interessant war es auf jeden Fall, es war anders, als wir es natürlich geplant hatten. Unser ursprünglicher Plan sah mal vor, dass wir von Belek oder von Antalya aus nach Kayseri in der Zentraltürkei radeln und dann mit dem Zug über Teheran in den Südiran fahren, sodass wir dann dem Winter sozusagen größtenteils aus dem Weg gehen, weil es im Südiran natürlich auch schon deutlich wärmer gewesen wäre im Januar. Dann kamen aber mal wieder politische Geschichten dazwischen, dass es ja so, naja, zwischen den USA und dem Iran dann irgendwie so Drohgebärden gab und so weiter. Und dann war uns das ein ganz kleines bisschen zu heikel, gerade in diesen Zeiten in den Iran zu fahren. Wäre wahrscheinlich für uns kein Problem gewesen, aber wir wollten halt auch irgendwie nichts riskieren. Deswegen haben wir uns dann halt entschieden, nach Georgien zu fahren. Und um nach Georgien zu kommen, mussten wir halt einmal komplett die Türkei durchqueren, um ans Schwarze Meer zu fahren. So, und von Belek aus sind wir erstmal mit dem Zug mit dem Bus ein Stück gefahren, nach Göreme in der Zentraltürkei, um uns einfach ein paar Kilometer zu sparen, weil wir dann für die Strecke, die wir dann außerplanmäßig hätten nehmen müssen oder genommen haben, nicht genug Zeit gehabt hätten. So, und dann sind wir einen Abend bei 20 Grad in den Bus gestiegen und sind am nächsten Morgen bei minus 6 Grad in Göreme aus dem Bus ausgestiegen.
Heftig.
Und haben dann schon mal den ersten Eindruck bekommen, was so Winter in der Türkei bedeutet, denn im Landesinneren ist es wirklich, wirklich sehr, sehr kalt. Und in dem Zeitraum haben wir uns dann von unserem Zelten und vom möglichst freien Fahrradfahren größtenteils verabschiedet, weil es einfach zu kalt gewesen wäre.
Ja.
Also da gab es auch gerne mal so zweistellige Minusgrade schon am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist oder dann auch nachts. Und das wäre halt uns einfach, das wäre es uns nicht wert gewesen, dann im Zelt zu übernachten. Wir hätten es wahrscheinlich überlebt, aber nicht schön.
Ja.
So, und deswegen haben wir uns da erstmal hin 2-3 Wochen immer eine Unterkunft gesucht und mussten dann halt mehr oder weniger auch diese Unterkunft erreichen, um dann eben dementsprechend nicht draußen schlafen zu müssen. Ja, aber das war eine sehr spannende Erfahrung. Wir haben erstmal gelernt, wie viele Kleidungsschichten von normaler Kleidung man übereinander ziehen kann und dass man, ja, wie kalt es tatsächlich ist, wenn man 20 Kilometer bei Minusgraden bergab fährt, weil man natürlich selbst sich selbst nicht bewegt, man hat den Gegenwind, man hat Fahrtwind und es kann wirklich sehr, sehr kalt werden. Andersrum kann es aber auch sehr warm werden, wenn man einen sonnigen Tag erwischt und gerade 30 Kilometer bergauf fahren muss.
Mhm.
Und ja, also wir haben sehr, sehr viel Schnee gesehen, wir haben sehr viele kalte Tage gehabt. Wir haben festgestellt, dass es zwar interessant ist, im Winter zu fahren, dass es uns aber so nicht so stark gefällt, weil wir eigentlich freier sein wollen und spontaner entscheiden wollen, als wir es im Winter konnten.
Mhm.
Ja. Haben wir auch überlebt, wir haben es ans Schwarze Meer geschafft, dann sobald wir den letzten Berg überquert haben, ist es auch direkt Frühling geworden, wir haben wieder Apfelsinenbäume gesehen, wir konnten das Meer schon fast riechen, als wir den letzten Berg runtergefahren sind und das war dann auch wieder sehr, sehr schön.
Das ist doch verrückt, oder? Also ihr seid da im tiefsten Gebirge und über Pässe und Minusgrade, zweistellige Minusgrade zum Teil und dann fährt man runter Richtung Schwarzes Meer und dann hat man da so mediterranes Flair schon wieder.
Ja, absolut. Beeindruckend auf jeden Fall.
Ja, und ich las von irgendeiner spektakulären Abfahrt, die ging dann auch relativ lange.
Die längste war tatsächlich die zum Schwarzen Meer, dann die letzte. Da sind wir erstmal morgens im Tal losgefahren, oder was heißt im Tal, auf 900 Meter, glaube ich. Ja, so ein Highway hoch, 20 Kilometer bergauf.
Auf fast 2000 Meter, also schon eine relativ starke Steigung, auch den ganzen Tag lang.
Genau, es war da auch relativ kalt. Und dann sind wir da durch den Tunnel gefahren. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie lang der war, mehrere Kilometer.
Oder 2 Kilometer.
Und schon der Unterschied war ja dann immer noch die gleiche Höhe, aber da halt auf der Seite vom Meer aus dem Tunnel rauszukommen. Und das war gefühlt da schon irgendwie 10 Grad wärmer. Und dann sind wir halt von dort 50 Kilometer bergab gefahren. Das war schon ein Highlight, 50 Kilometer quasi gar nicht treten.
Auf meinem Tacho stand eine Höchstgeschwindigkeit von 62 km/h an dem Tag.
Ja, ist auch nicht ungefährlich, ne?
Weil die 62 km/h wahrscheinlich auch in einem Tunnel bergab dann aufgetreten sind, wo man nicht so viel gesehen hat, aber wir sind unten angekommen, sagen wir es so.
Super. Ihr seid angekommen. Ich würde jetzt einfach mal so eine Kurzfragerunde machen, um vielleicht nochmal auf die ein oder andere Anekdote einzugehen. Ich gebe euch einfach ein Stichwort und ich glaube, dann fällt euch schon was dazu ein. Vielleicht eine relativ schwierige Frage. Eure freundlichste Begegnung der Reise bislang. Es gibt sicherlich unfassbar viele freundliche Menschen, die euch mit offenen Armen empfangen haben, die euch zum Essen eingeladen haben, die wo ihr übernachten durftet. Aber gibt es vielleicht einen, den ihr rauspicken könnt?
Vielleicht, weil das so unerwartet war und wir auch vollkommen verdutzt irgendwie waren. Es war in Serbien. Da sind wir so ein Stück, ein ganz kleines Stück irgendwie Donauradweg gefolgt, war auf dem Weg Richtung Belgrad. Und wir hätten irgendwie zum Berg hochfahren müssen, um auf dem Donauradweg dann weiterzufahren und sind dann einfach durch so ein Wohngebiet, durch so eine Kleingartenanlage, wie auch immer man das beschreiben will, gefahren. Ging auch die ganze Zeit irgendwie berghoch, bergrunter, auf unbefestigten Wegen. Es war richtig schön da, immer so ein Blick von oben auf die Donau nach unten. Das war echt schön und fahren wir da. Und ja, auf einmal kommt so eine ältere Dame laut brüllend auf uns zu und schreit die ganze Zeit, enable, enable. Und kommt mit zwei Äpfeln in der Hand zum Zaun, gibt uns die Äpfel, winkt ganz freundlich und geht wieder zurück. Okay, jetzt haben wir zwei Äpfel und voll nett die Dame. Ja, das war irgendwie so unerwartet und ich glaube, das ist so ein Stück weit auch, ja, vielleicht auch symbolisch für ganz viele Begegnungen. Es sind so viele unerwartete, nette Begegnungen, die man einfach hat, wenn man unvoreingenommen irgendwie durch die Welt fährt. Das ist echt so schön. Aber vielleicht ist das so ganz plakativ für
sehr die Begegnung. Schön.
Also es gibt, wie du gesagt hast, unendlich viele nette Menschen, die wir kennengelernt haben.
Wir sind schon so oft zum Tee eingeladen worden, ja, Seitdem wir in die Türkei gekommen sind. Also das ist so die Kaffee-Tee-Grenze gewesen, Griechenland-Türkei. Ja. Und tatsächlich auch so viel Tee getrunken an Tankstellen mit irgendwelchen Leuten, die wir gar nicht kannten oder... Ja, in Georgien war es dann auch mal der Wein oder der Wodka, zu dem man am Straßenrand eingeladen worden ist. Aber hier in Aserbaidschan ist es jetzt wieder der Tee. Und ja, es passiert halt sehr, sehr oft. Und es ist immer wieder schön, weil man es eigentlich nicht erwartet.
Ja. Zweite Sache, eure schrägste Begebenheit. Ich spiele natürlich auch was an. Es gibt natürlich zwei Sachen. Annika, sag du mal. Oder?
Türkei in Anatolien, ein Tag, der wirklich richtig kalt war und wo wir eigentlich auch nicht so viel Lust auf Fahrradfahren hatten. Da hält so ein weißer Transporter vor uns auf der Straße an. Ein netter Mann steigt aus und fragt uns, ob er uns nicht mitnehmen soll für die nächsten 200 Kilometer in die Stadt Sivas. Und wir hatten da auch Lust drauf und er hatte Platz für uns und der war total nett. Und er hat uns dann mitgenommen nach Sivas. Wir haben dann tagsüber keine andere Möglichkeit zum Übernachten gefunden. Deswegen haben wir uns zu dritt ein Hotelzimmer geteilt. Und er meinte, ja, dann kommen wir zusammen und dann trinken wir noch was zusammen. Und das haben wir dann auch alles gemacht und hatten echt einen super coolen Abend. Und das war ein sehr netter Typ. Und irgendwann, relativ spät, sagte er dann so, wir sind ja jetzt Freunde und wir entspannen uns jetzt alle. Und wir dachten so, ja, okay, wenn du meinst, dann mach. Und dann sagte er, ja, er geht jetzt duschen und wäscht dann seine Wäsche. Und wir hatten halt so ein kleines Bad, wo auch eine Waschmaschine drin war. Und wir dachten halt einfach, dass er jetzt Wäsche macht. Und dann kommt er aus dem Bad wieder, hat nur eine Sportjacke an, die relativ weit offen war obenrum. Und untenrum trug er ungefähr ein Handtuch, das so, keine Ahnung, 20 Zentimeter lang war um die Hüften. Und er hatte offensichtlich auch seine Unterwäsche gewaschen und keine Wechselunterwäsche dabei und saß dann mehr oder weniger unten ohne mit uns den ganzen Abend im Hotelzimmer. Und hat sich bequem gemacht.
Und ihr saßt dann so da und dachtet, oh Mann, wie kommt ihr jetzt aus der Nummer raus?
Genau, ja, also ja, es war halt schon wirklich eine seltsame Geschichte und man weiß ja in dem Moment auch nicht, wie verhält man sich denn da jetzt richtig? Spricht man das an? Ist es dann unhöflich? Wie auch immer.
Ja.
Und wir sind dann irgendwie aus der Sache rausgekommen. Man musste sich dann den ganzen Abend schon irgendwie darauf fokussieren, dass man ihm in die Augen guckt, wenn man sich unterhält.
Und er hat da ganz normal weitergeredet, ne? Also über Familie und über alles. Also der hat sich da gar nicht stören lassen.
Nee, überhaupt nicht. Also für den war das so irgendwie das Normalste der Welt wahrscheinlich. Okay. Ja, und am nächsten Morgen wollten wir dann relativ früh raus, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen und haben uns dann morgens auch fertig gemacht, um dann das Hotel zu verlassen. Aber ja, dann ist er trotzdem wach geworden, gerade als wir rausgehen wollten. Und siehe da, das Handtuch war nicht mehr da, sondern nur noch die Jacke. Und dann hat er uns noch Tschüss gesagt, hat uns noch umarmt und dann sind wir gegangen. Und haben eine interessante Geschichte zu erzählen.
Nächste Anekdote. Ja, erzähl mal, oder Dennis, vielleicht noch ganz kurz, die Fälschung der Heiratsurkunde, das müssen wir noch bringen. Ich denke mal, das geht auch relativ schräg.
Ja, also war dann auch in Anatolien. Da wird das mit dem Islam ja alles auch dann ein bisschen strenger gesehen. Und wir haben dann, als wir da in Anatolien unterwegs waren, uns immer wieder mit oder versucht, uns Unterkünfte zu organisieren. Das war dann, sind wir auf diese Lehrerheime, Jugendherbergen, so kann man das, glaube ich, vergleichen, gestoßen. Und ein Dorf, eher so mit knapp 2000 Einwohnern, relativ ländlich alles, nicht viel Tourismus, also die einzige überhaupt gewerbliche Unterkunft, die es da gab in diesem Ort. Da sind wir halt hin, wollten da übernachten und das war auch alles irgendwie erst kein Problem. Haben dann mit dem, ja, nicht mit dem Chef, sondern
mit dem Manager von dem Heim.
Manager, ja. Da irgendwie das alles klar gemacht und irgendwann, ja, kam er dann noch um die Ecke, nachdem er seinen Vorgesetzten, wer auch immer das war, keine Ahnung, der Bürgermeister oder wer auch immer, da nochmal kontaktiert hat, meinte er dann, dass das nicht geht, dass wir uns ein Zimmer oder ein Apartment teilen, weil wir nicht verheiratet sind. Und ja, dann haben wir da ein bisschen versucht, mit dem Google Translate das zu argumentieren, dass wir, ja, in Deutschland muss man sich ja nicht, muss man nicht den gleichen Namen annehmen und so weiter. Und ja, ging dann ein bisschen hin und her und hieß es letztendlich, okay, wir brauchen aber ein Dokument. Und ja, dann haben wir halt uns kurz angeguckt und haben gesagt, okay, gib uns eine Stunde Zeit und dann lassen wir uns das aus unserer Heimat zuschicken. Da hat er dann eingewilligt und dann sind wir halt auf das Zimmer gegangen und ja, dann hat Annika kurz gegoogelt und wie so eine Heiratsurkunde aussieht und dann die schnell mit unserem Namen versehen. Ja, da quasi eine Heiratsurkunde für uns gemacht und ja, dann waren wir.
Also es ist keine Heiratsurkunde, es ist ein Auszug aus dem Eheregister.
Na, immerhin. Und das war, dann begann die Bastelstunde, beziehungsweise ihr habt dann was ausgedruckt und dann einfach eure Namen reingesetzt und.
Ja, ich hab's auf dem Laptop gemacht, ein bisschen mit Paint rumgemalt, ein paar Namen eingesetzt und das Ganze dann als PDF ausgedruckt und das habe ich ihm dann auf dem Handy gezeigt.
Ja. Ja.
Und das war dann auch okay. Und es sieht auf dem Handy auch tatsächlich gar nicht so schlecht aus.
Sehr schön, sehr schön. Und ihr wart ja für eine Nacht verheiratet.
Nee, wir brauchten die Urkunde dann später noch öfter. Also wir sind seitdem permanent verheiratet.
Ah, okay. Ihr müsst das immer mal wieder vorzeigen, ja?
Ja, tatsächlich. Und ich glaube, es würde uns vieles vereinfachen, wenn wir uns einfach einen Ring an die Hand stecken würden.
Nächster Punkt, eure gefährlichste Situation. Das müsst ihr mal jetzt erzählen. Ich habe bloß was gelesen von einer Flussüberquerung, die dann so ein bisschen schief ging in Aserbaidschan. Dennis, du hattest einen Fahrradunfall auch gehabt, das kommt eben auch vor. Und Annika, du bist vom Hund gebissen worden. Was war schlimmer?
Nein. Genau.
Erzähl mal.
Also der Hundebiss hat wehgetan, war aber nicht schlimm, weil der Hund eigentlich gar nicht so aggressiv war und sich dann selbst erschrocken hat, glaube ich, was er gemacht hat und mich dann auch in Ruhe gelassen hat. Ja, also ist jetzt eigentlich keine große Sache. Er hat mich in die rechte Wade gebissen, als ich gefahren bin. Ich habe ihm auf die Nase getreten und dann war die Begegnung auch mehr oder weniger vorbei.
Ja.
Genau.
Ja, der Unfall war jetzt hier vor ein paar Wochen, als wir noch raus durften ohne SMS, wollten wir einfach mal in die Gegend hier fahren mit ein paar anderen Radreisenden. Ja, passiert auch, da war irgendwas auf der Straße und bin ich gegen Annikas Fahrrad, die vor mir gefahren ist, und dann halt auf die Straße gestürzt. hatte eine offene Wunde am Knie, das hört sich immer so nach Kinderverletzungen an, aber es musste tatsächlich genäht werden. War ganz interessant, hier auch mal so einen Einblick in das aserbaidschanische Medizin, das Gesundheitssystem zu bekommen. Ist jetzt so gut wie verheilt. War in dem Moment fühlte sich das natürlich irgendwie ein bisschen merkwürdig an und auch, war auch ein bisschen die Ungewissheit, wie können die hier mich verarzten und so, aber jetzt im Nachgang alles okay, passt alles, fast wieder komplett verheilt, alles okay. Das mit dem Fluss war natürlich wirklich eine harte Erfahrung, echt spannend auch. Es war irgendwie so ein Gebirgsfluss, der so jetzt einsetzendes Tauwetter gab es halt und war natürlich deswegen auch ein starker Strom, eine starke Strömung, wobei das Flussbett noch viel, viel größer war. Ich weiß nicht, ob der im Sommer irgendwie komplett mit Wasser gefüllt ist oder so. Auf jeden Fall war das schon echt hart, es war ein steiniges Flussbett und da wollten wir halt einfach rüber, weil unsere App, sind wir wieder bei unserer Navigation, einfach sagte, da gibt es einen Weg und da müsst ihr drüber. Ohne dass es auf diesem Fluss irgendwo in den nächsten hunderten Kilometern eine Brücke gab. Und haben einfach gesagt, okay, probieren wir mal. Haben halt die Taschen abgenommen von den Fahrrädern und wollten dann nur mit den Fahrrädern erstmal rüber. Das ging noch. Es war extrem hart und anstrengend auch. Musste das Fahrrad echt hart festhalten, weil das echt so eine starke Strömung war und der Untergrund halt mit diesen großen Steinen auch nicht fest war, also keinen richtigen Stand da gehabt und ja, war körperlich echt anstrengend und dann war ein Fahrrad drüben auf der anderen Seite, ich dann wieder zurück, ich weiß nicht, das hat
bestimmt zwei Stunden gedauert,
um das eine Fahrrad rüber zu bringen und ja, da war halt noch ein zweites Fahrrad da und unsere sämtlichen Taschen und ja, wurde kurz abgewogen, okay, das werden wir dann nicht machen. Dann hieß es, das Fahrrad wieder zurückzuholen. Und ja, da gibt es ja dieses schöne Bild dann von mir in Unterhose in dem Fluss. Da habe ich das Fahrrad dann wieder zurückgeholt. Und der Rückweg war auch irgendwie nochmal härter. Keine Ahnung, ob die Strömung da nochmal zugenommen hat oder so. Auf jeden Fall musste ich mich da auch echt anstrengen, das Fahrrad da nicht zu verlieren. Was haben wir verloren? Eine Trinkflasche.
Eine Trinkflasche und ein Spannband ist verloren gegangen.
Ja, eine Trinkflasche aus dem Trinkflaschenhalter finde ich schon extrem, weil eigentlich ist die Trinkflasche ja richtig fest da drin und es zeigt auch einfach, wie stark die Strömung da war. Aber unterm Strich, bis auf ein, zwei Schürfwunden, war alles okay und eine zerrissene Unterhose, weil das Fahrrad mir doch irgendwann mal aus der Hand gerutscht ist, dass irgendwie muss da, keine Ahnung, von dem Zahnkranz irgendwas in meine Unterhose kaputt gerissen haben oder so. Also wir haben es dann doch geschafft, haben in der Nähe vom Fluss gezeltet und sind da erstmal schon zurückgefahren am nächsten Tag.
Aber schon, es hätte ja auch mehr passieren können, ne? Ihr verliert das Fahrrad, du kippst um, rein in den Fluss, wirst da vielleicht noch mitgerissen ein Stück weit oder ziehst dir da schlimmere Verletzungen zu, insofern dann noch halbwegs glimpflich ausgegangen.
Ja. Absolut, wobei wir natürlich immer so die Gefahren ein Stück weit abwägen, ne? Das Wasser war an der tiefsten Stelle vielleicht knietief oder so, also bin auch da mal umgefallen, glaube ich, auch umgefallen, dann saß ich halt da drin, ist auch kein Problem, also es geht halt. Das war alles, man hätte es vielleicht nicht machen müssen, aber es war noch nicht so, dass es irgendwie lebensgefährlich war.
Ja, wobei, wenn du das Fahrrad verloren hättest, dann wäre es auch weg gewesen.
Ja.
Also da, so stark war die Strömung dann doch schon.
Ja. Okay.
Wobei aber, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube, das Schwierigste oder das Gefährlichste tatsächlich auf dieser Reise ist der Straßenverkehr. Weil das, wenn man so auf so einer vielbefahrenen Straße unterwegs ist, man überholt wird von LKWs oder was auch immer, dann ist das echt schon hart. Und ja, so gefühlt, glaube ich, könnte man ohne Probleme auf dem Fahrrad fahren, die Tür von dem Fahrzeug aufmachen, was neben einem vorbeifährt, weil die so dicht uns überholen teilweise. Und da habe ich schon das eine oder andere Mal echt ein mulmiges Gefühl gehabt, gerade wenn so LKWs uns überholen. Das ist viel gefährlicher, als so durch den Fluss zu gehen, glaube ich.
Absolut. Absolut. Also total nachvollziehbar. Und die halten ja dann mit Sicherheit nicht den Sicherheitsabstand ein, den wir vielleicht in der Regel in Deutschland einhalten, ne? Sondern da wird ein bisschen anders Auto gefahren.
Also da haben wir recht schon die unfassbarsten Sachen gesehen. Also, da weiß gar nicht, wo das war, in irgendeinem Land. Auch eine normale Landstraße, zweispurig. Und uns überholt einer, lässt glücklicherweise ein bisschen Abstand, der wird dann nochmal überholt, während von vorne Gegenverkehr kommt. Also da sind ganz andere Maßstäbe, was so Sicherheitsempfinden angeht oder Gefährdungsempfinden. Ja, das ist echt Wahnsinn, wie hier die Leute Auto fahren.
Also es ist ja nicht so, dass es ihnen egal ist, dass man vielleicht sterben kann, aber sie sehen es halt einfach nicht, weil nie was passiert.
Ja, genau.
Oder so gut wie nie. Und deswegen,
ja. Letzter Punkt, auch sicherlich nicht so einfach, aber vielleicht habt ihr auch verschiedene oder auch den gleichen Ansatz. Euer schönster Horizont, euer schönster Ausblick, den ihr bislang auf eurer Reise hattet.
Wow. Wir sind ja sehr viel am Strand unterwegs gewesen. Zuerst sind wir die Ostsee hochgefahren bis nach Estland. Haben wir unheimlich schöne Momente und schöne Ausblicke gehabt, weil wir auch ganz oft direkt an der Ostsee, teilweise sogar im Strandsand zelten konnten. Das gehört auf jeden Fall dazu, weil die Ostsee wirklich wunderschön ist. Das Mittelmeer ist eigentlich auch ähnlich schön und hat ähnlich tolle Ausblicke, nur halt in einer anderen Art und Weise natürlich, weil es ein bisschen wärmer und ein bisschen anders bewachsen ist.
Ja.
Ja.
Serbien fand ich auch ganz toll. Da waren wir mal auf 1000 Meter irgendwie geschlafen, das erste Mal auch in einem Berg geschlafen. Das war auch ganz toll dort. Sonnenuntergang, Sonnenaufgang mit zu erleben.
Ungefähr jede zweite Nacht, die wir zelten, ist ein neues Highlight.
Absolut, absolut. Auch wo wir vielleicht nicht gezeltet haben, aber dieses Lehrerheim, wo wir uns eine Heimatsurkunde machen mussten, da hatten wir in einer Winterlandschaft strahlender Sonnenschein, einen Blick auf einen zugefrorenen See, dahinter so ein paar Berge, alles weiß. Das war auch ein unfassbar genialer Sonnenuntergang.
Sehr schön. Hört sich toll an. Vielleicht auch mal die eine oder andere Reiseempfehlung für Menschen. Serbien habe ich jetzt bei dir, Dennis, schon öfters gehört. Das wäre doch mal eine Maßnahme, ja, das Land zu besuchen. Ja. Wie es jetzt weitergeht nach Baku, habe ich euch am Anfang schon gefragt. Da habt ihr euch schon so ein bisschen so Einblick gegeben, wenn dann hoffentlich diese blöde Pandemie vorbei ist. Deswegen vielleicht nochmal die weiterführende Frage abschließend, wo soll eure Reise mal hinführen? Es gibt eben nur ein grobes Ziel in dem Sinne, dass ihr ostwärts gen Westen reist.
Genau, das ist ja auch der Name, den wir unserem Blog gegeben haben, ostwärts nach Westen. Und das ist eigentlich so der Plan, den wir haben. Wir wollen um die Welt fahren und irgendwann aus dem Westen wiederkommen, nachdem wir in Richtung Osten gestartet sind. Wobei wir nicht sagen können, wann und wie, in welcher Form das passieren wird. Und wir uns auch offen gelassen haben, ob es überhaupt passiert. Also wenn uns irgendwo alles gefällt oder ein Ort wirklich perfekt für uns ist und wir uns vorstellen können, da zu bleiben und das auch möglich ist, ist das auch immer eine Option, dass wir dann für eine Zeit oder je nachdem, wie lange wir Lust haben, dann auch da bleiben und vielleicht später oder gar nicht weiterreisen. Also wir haben kein Ziel, wir haben nur eine Richtung. Und das passt eigentlich auch wirklich ganz gut.
Trotz alledem und trotz eurer Entscheidung und trotz der tollen Erlebnisse, die ihr bislang hattet, gibt es auch mal Momente, wo es so eine Art Heimweh gibt? Heimweh nach Hamburg, Heimweh nach MV, Heimweh nach der Heimat?
Das ist schwierig. Es ist nicht so richtig Heimweh, sondern eher so das Vermissen von bestimmten Menschen, ich denke, klar, Familie, Freunde, das ist schon ab und zu mal so der Fall, dass man das vermisst. Oder auch einfach bei mir aufgrund der Trainergeschichte vermisse ich das auch ab und zu mal, da mit den Kindern auf dem Platz zu stehen. Aber so richtig Heimweh, dass wir jetzt wieder zurück nach Deutschland wollen, irgendwie nicht so.
Ja. Aber wie gesagt, ich würde gerne mal wieder ins Ostseestadion gehen oder auch gerne mal wieder auswärts fahren mit Hansa. Klar, Freunde, Familie vermisst man auch in irgendeiner Art und Weise. Wir haben natürlich relativ viel Kontakt, jetzt tatsächlich auch mit unseren Eltern habe ich das Gefühl, mehr Kontakt, als wir es vorher hatten, als wir noch in Hamburg gewohnt haben. Deswegen ist das halt immer so ein Punkt, ja, Freunde, Familie vermisst man, aber man kann sich halt irgendwie sehen, man kann sich miteinander unterhalten und so weiter. Aber ja, ins Stadion kommen wir von hier aus nicht.
Ganz toll. Vielen Dank, Annika und Dennis, für diesen tollen Einblick. Jetzt mal noch zum Abschluss, könnt ihr mal noch ein bisschen Werbung machen für euch, für eure Seite, für euren Blog. Und vor allen Dingen, ich habe auch gesehen, sicherlich nicht zu unterschätzen, das Finanzielle, dass die Leute euch unterstützen können. Annika, vielleicht kannst du noch mal sagen, wo die Leute euch erreichen können.
Genau, also auf unserem Blog www.ostwärts-nach-westen.de erzählen wir relativ ausführlich, was wir so unterwegs erleben. Dadurch, dass es so ausführlich ist, ist es immer nicht ganz aktuell. Ich habe jetzt gerade den letzten Türkei-Beitrag geschrieben. Also es kommt jetzt noch einer, der in den nächsten Tagen veröffentlicht wird. Ein bisschen aktueller kann man uns auf Facebook und Instagram folgen. Da kann man auch einfach nach Ostwärts, nach Westen suchen. Findet man uns auch relativ schnell. Genau. Und wir haben ein PayPal-Konto, auf dem Leute, die denen gefällt, was wir machen, uns unterstützen können. Den Link findet man in unserem Blog oder unter paypal.me/ostwärts-nach-westen in einem Wort geschrieben. Genau. Aber wir freuen uns vor allem erstmal über viele neue Leser und viele Leute, die uns teilen und unsere Geschichten gern lesen.
Sehr cool und ja, ich freue mich einfach, dass ihr Zeit hattet und dass hier auch vor allen Dingen so technisch unkompliziert funktioniert hat. Das heißt, er hat ja kaum einmal geruckelt und man hat das Gefühl, ihr säßt jetzt gerade um die Ecke hier in Rostock, ja, und das hat ganz toll geklappt und ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit, dass ihr bald auch rauskommt sozusagen und eure Reise fortsetzen könnt.
Ja.
Der Podcast mit den Weltenbummlern Annika Brust und Dennis Scharnow ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt will ich noch einmal auf unseren Online-Shop hinweisen. Da gibt's coole T-Shirts, Jutebeutel und Ohrstecker mit der Kultmöwe Kuddel. Seht das einfach als kleine Unterstützung unseres Podcasts an, der ja auch einiges an Zeit und Geld in Anspruch nimmt. Ich würde mich da jedenfalls über jede Bestellung freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.